Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Ostertage stehen bevor und viele Experten befürchten, es könnte bald losgehen mit einer neuen Offensive Russlands im Osten der Ukraine. Diesmal unter anderen Voraussetzungen, quasi auf dem freien Feld, auf dem Russland seine militärische Übermacht besser ausspielen kann. Umso lauter sind die Rufe der Ukrainer nach schwerem Gerät, nach Panzern, nach Flugabwehrraketen, solche Sachen eben.
Wir können, wir müssen mehr tun. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben wahnsinnige Angst vor dieser neuen militärischen Offensive im Osten der Ukraine, die möglicherweise alles in den Schatten zu stellen droht, was wir an Grauenhaften bereits erlebt haben.
Das sagt Michael Roth, SPD-Politiker und gerade in der Ukraine gewesen, gestern Abend im ZDF. Und er richtet sich damit direkt an seinen Parteifreund, den Bundeskanzler, der sich seit Tagen anhören muss, die Bundesregierung zaudert mit ihren Waffenlieferungen, was Olaf Scholz natürlich ganz anders sieht.
Wir liefern, wir haben geliefert und wir werden liefern und wir stimmen uns über das, was wir tun, eng mit allen Verbündeten ab und machen das gleichgerichtet mit den Freunden über den Atlantik hinweg, mit den Freunden hier in Europa und vielen anderen Ländern. Und das werden wir auch genauso tun.
Das hat Scholz gestern gesagt bei den Kollegen vom RBB. Ist die Kritik innerhalb und außerhalb Deutschlands also berechtigt? Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen mit einem, der das mit den Waffen ganz anders sieht. Christian Goller von der Friedensbewegung wird über Ostern wieder auf der Straße sein zu den Ostermärschen. Frieden schaffen ohne Waffen. Ist dieser Slogan angesichts der Bilder unter anderem aus Bucha schal geworden? Oder ist er vielleicht sogar aktueller denn je? Auch das ist gleich ein Thema. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Gründonnerstag, den 14. April 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Das ist schon bemerkenswert, was gerade innerhalb der Koalition passiert. Michael Roths Forderung nach mehr Waffen haben wir ja gerade schon gehört. Er ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Kommen wir zur Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP. Heute Morgen war sie im Deutschlandfunk.
Das ist eine Frage, die ich mir persönlich immer wieder gestellt habe, warum der Kanzler, den ich persönlich wirklich sehr schätze, so schweigt. Deswegen bin ich auch etwas enttäuscht darüber. Der Kanzler sollte sagen, was er möchte und sollte dann auch entsprechend die Rolle übernehmen, die Richtlinienkompetenz auch einzusetzen.
Frau Strack-Zimmermann, arbeitet im Kanzleramt ein Zauderer mit D wie Deutschland?
Ja, ich glaube, dass er zu vorsichtig ist an der Stelle.
Der Bundeskanzler, ein Zauderer, sagt Strack-Zimmermann. Und sie ist wirklich nicht die Einzige mit Kritik. Anton Hofreiter von den Grünen und Vorsitzender des Europaausschusses bei der Deutschen Welle.
Ich kann nur darüber spekulieren, warum der Kanzler so auf der Bremse steht. Ich kenne keinen vernünftigen Grund. Aber mit seinem Handeln schadet der Kanzler nicht nur der Lage in der Ukraine, sondern er schadet damit ganz massiv dem Ansehen Deutschlands in Europa und in der Welt. Und die Kosten am Ende, die geopolitischen Kosten, die Ansehenskosten und langfristig damit auch die wirtschaftlichen Kosten. Und die Hauptursache ist natürlich das Sterben der Menschen in der Ukraine. Die Kosten werden immer höher. Deswegen kann man den Kanzler nur auffordern, hören Sie endlich auf der Bremse zu stehen und geben Sie den Weg frei.
Alle drei, Roth, Strack-Zimmermann und gerade gehört Toni Hofreiter, die waren gerade in der Ukraine und kritisieren unverhohlen und teilweise heftig den Kanzler. Und alle drei sind ja Teil der Ampel. Und was sagt Olaf Scholz dazu? Hören wir nochmal ins RBB-Interview.
Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt, ich möchte, dass es in diese Richtung geht und das ist Führung. Aber ich sage mal, manchem von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.
So, und darüber reden wir jetzt. Und zwar mit Klaus Remme in Brüssel. Hallo Klaus.
Hi Philipp, grüß dich.
Klaus, nur noch mal ganz kurz für unsere Hörer, die es noch nicht wissen. Du warst jahrelang im Hauptstadtstudio in Berlin der außenpolitische und sicherheitspolitische und verteidigungspolitische Experte, Berichterstatter und bist jetzt erst seit ganz kurzer Zeit gewechselt und bist jetzt ganz neu relativ, im Prinzip seit Ausbruch des Krieges, Korrespondent in Brüssel. Das heißt, du kennst beide Seiten. Was ist dein Eindruck? Zaudert Olaf Scholz oder führt er?
Ja, ich kam hierhin, mein erster Tag im Dienst sozusagen offiziell ist der 1. März gewesen. Das heißt, in der Tat, wenige Tage vorher brach der Krieg aus und die Zeitenwende in Berlin folgte dann ja wenige Tage später. Dann folgten viele Treffen hier in Brüssel, wo man auch die deutsche Position, sagen wir mal, im Chor der europäischen Stimmen einordnen konnte. Also insofern war das möglicherweise gar kein schlechter Übergang von Berlin nach Brüssel. Zaudert er? Also er gibt mir schon Rätsel auf. Möglicherweise ist es auch nur meine Unzufriedenheit darüber, dass er nicht ausreichend erklärt. Denn an sich, muss ich sagen, erinnern wir uns an seinen ersten Auftritt in der Bundespressekonferenz als Bundeskanzler. Das habe ich damals noch in Berlin mitgemacht. Und damals fiel er uns Journalisten als jemand auf, der nun nicht bemüht war, für Klarheit zu sorgen, der gewisse Fragen ignorierte. Damals ging es um den Boykott der Olympischen Spiele. Und wir fragten uns, warum macht er nicht wenigstens den Versuch, das zu erklären? Und es war jemand, der sehr darauf pochte, dass man mit ihm an der Spitze nicht erleben werde, dass es hier in der Öffentlichkeit halbgare Lösungen gibt, die von oberster Stelle erklärt werden, ohne dass sie nicht hinter den Türen mit den Partnern abgestimmt sind. Und diese Linie, die finde ich jetzt eigentlich bestätigt. Da passiert viel hinter den Kulissen, offenbar, über das wir nicht viel wissen.
Das heißt, dir ist die deutsche Haltung, beziehungsweise ganz explizit die Haltung des Bundeskanzlers, der ja natürlich in so einer wichtigen Frage absolut maßgeblich ist, zu Waffenlieferungen in die Ukraine auch immer noch nicht so richtig klar?
Absolut ist mir die nicht klar. Und es ist vor allen Dingen nicht die deutsche Haltung. Es ist schon gar nicht die deutsche Haltung, wenn man mit auf die Opposition schaut. Aber das muss man ja gar nicht erst. Sondern wenn wir uns die Stimmen der Grünen und der FDP und jetzt nach der Reise dieser drei Außenpolitiker, Michael Roth, Maria-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter vor Augen halten, auch ein wirklicher Dissens zwischen Fachpolitikern aller drei Parteien und dem Bundeskanzler.
Aber jetzt sagt Scholz ja immer wieder, auch in dem Interview, das er jetzt gegeben hat, in dem langen Interview, das er dem RBB gegeben hat, man liefere ja, ganz klar, aber eben eng abgestimmt mit allen anderen Partnern, gerade allen internationalen Partnern. Es gibt gar keine Differenzen eigentlich.
Das kann ja nicht sein. Also ich erlebe ihn hier auf der Bühne in Brüssel als jemand, der nicht viel sagt. Aber es gibt natürlich Staats- und Regierungschefs anderer Staaten, die bei Gipfeln sehr wohl den Mund aufmachen gegenüber Kameras und Mikrofonen im Vorfeld etwa und dann auch ausführlich danach. Das erlebe ich bei ihm anders. Und da kommt natürlich schon Kritik an der bremsenden Funktion, wenn es um die Lieferung von schweren Waffen geht. Und wenn nicht dann auf oberster Ebene, dann ist es eben auf den Treffen der Verteidigungsminister, der Außenminister. Und ich sehe das auch nicht als eine einfache Erklärung, dass da Stimmen sind aus Osteuropa oder dem Baltikum mit ureigenen Interessen und einer Bedrohung, die dort ganz anders empfunden wird, sondern wir sehen umfangreiche Lieferungen aus Großbritannien. Wir sehen natürlich eine Hilfe ganz anderer Liga aus den Vereinigten Staaten. Und beide Partner, nicht Osteuropa zugehörig, haben überhaupt keine Schwierigkeiten, mit Transparenz über ihre Lieferungen zu informieren.
Gerade wo du die USA ansprichst, da hat Biden gestern ein Pressestatement veröffentlicht, so ungefähr mit dem Wortlaut, wir machen weitere Waffenlieferungen frei im Wert von 800 Millionen Dollar. Dabei ist dann auch, wird dann noch ziemlich genau gesagt, was enthalten ist, dieses und jenes. Wieso ist so etwas in dieser Offenheit für einen deutschen Bundeskanzler oder für diesen deutschen Bundeskanzler nicht möglich?
Das weiß ich nicht. Und wenn die Vorsitzende im Verteidigungsausschuss das nicht weiß, dann möchte ich mir hier da aus Brüssel keine Prognose erlauben. Aber in der Tat, es ist ja, wie du sagst, wir wissen nicht nur die Länder, wir wissen das, was sie geliefert haben, auch wenn es um schwere Waffen geht. Und was die Stimmung und die Linie im Kabinett angeht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Wir haben sehr viel in der vergangenen Woche darüber geredet, was Annalena Baerbock zu ihrer Position in Bezug auf schwere Waffen gesagt hat. Wenn man ihren ganzen Wortlaut nimmt in einen längeren Satz, dann hat sie davor sehr viel über europäische Positionen und gemeinsame Positionen, das ist ein Wort, das sie wieder und wieder unterstreicht, geredet. Und insofern war ich mir nicht sicher, ob sie ihre Meinung, jetzt müsse man auch schwere Waffen liefern, auf die EU als Ganzes bezogen hat oder aber auf Deutschland mit einer gezielten Kritik auf ihren Bundeskanzler.
Rein strategisch, wenn Deutschland beispielsweise Panzer liefert, erhöht das die Gefahr einer Eskalation in diesen dritten Weltkrieg hinein? Olaf Scholz definiert ja immer rote Linien. Das will man auf jeden Fall verhindern.
Schwierige Diskussion, Philipp. Ja. Ich habe immer Verständnis für den NATO-Generalsekretär gehabt, der bisher gesagt hat, natürlich müssen wir eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland vermeiden. Mhm. Und ich glaube, das Wort natürlich ist hier angebracht. Denn wir reden über Eskalationen, die möglicherweise nicht zu kontrollieren sind. Und da hat er zwei Kategorien genannt, nämlich keine Truppen und keine Kampfflugzeuge der NATO in direkter Konfrontation mit russischen Kampfflugzeugen, etwa wenn es um die Durchsetzung einer mögliche Durchsetzung einer Flugverbotszone gehen würde. Wenn es dann um Wortmeldungen eines einzelnen Regierungschefs geht, dann erleben wir durchaus auch Stimmen, die sagen, gerade die Balten, wir sind doch längst Kriegspartei. Mhm. Wo sollen wir denn hier eine Linie ziehen? Wir wissen doch, was alles geliefert wird. Die Russen wissen auch, was alles geliefert wird. Wirtschaftliche Sanktionen sind auf Dauer dazu geeignet, die Wirtschaft Russlands wirklich massiv zu beschädigen. Ich würde mich wundern, wenn diese feine, legale Linie in Russland auf Dauer Beachtung findet, insbesondere wenn sich das, ja, darf man das Wort sagen, Kriegsglück, wenn sich zumindest das Geschehen auf dem Battlefield, dem Schlachtfeld, weiter gegen die Russen wendet.
Tja, zumal es ja wahrscheinlich auch so wäre, alles das, was die anderen liefern, das könnte Deutschland dann ja auch allemal liefern. Also es ist ja nicht so, dass das Russland jetzt einen Unterschied machen würde zwischen Deutschland und den USA beispielsweise, oder doch?
Ja, möglicherweise, aber man muss eben auch auf die Natur dieser Lieferungen schauen. Also ich glaube ja, dass wenn Militärexperten sagen, dass man an gewissem Gerät, das Deutschland liefern könnte, ausbilden muss, damit es effektiv eingesetzt werden kann. Ob das die 6 Monate sind, die in dicken Übungsbüchern doppelt und dreifach Prüfungen wieder und wieder abgesichert und kontrolliert in Deutschland in diesem Fall genauso laufen muss. Nein, das muss es sicher nicht. Das muss dann eben keine 6 Monate dauern. Das wird vielleicht in 2 Monaten so sein, dass ukrainische Soldaten mit diesem Gerät was anfangen können. Ich erinnere den Außenminister Kuleba beim Treffen der NATO-Außenminister, der auf dieses Problem der Ausbildung ukrainischer Kräfte angesprochen wurde. Und er sagte, ja, damit verweigert man seit dem ersten Tag Waffenlieferungen. Und ich habe schon damals gesagt, mein Gott, wenn es 2 Monate dauert und wir hätten sofort angefangen, dann wüssten wir jetzt, wie man damit umgehen kann und wir könnten liefern. Und dieses Argument, das wäre nun hinfällig. Insofern, wenn Alanina Baerbock hier in Brüssel davon gesprochen hat, dass es auch um Ersatzteile geht und dass es auch um Ausbildungszeiten geht, wenn es um schwere Waffen geht. Ja, das stimmt alles, aber wir wissen nicht, wie die Situation in 2-3 Monaten ist. Vielleicht ist deutsche Hilfe dann noch wertvoll. Letzter Punkt, es geht ja auch nicht nur um direkte deutsche Hilfe. Wir haben es ja von den Fachpolitikern gehört. Möglicherweise ist es sehr viel sinnvoller, dass die Osteuropäer Waffen aus den Beständen des ehemaligen Warschauer Pakts abgeben, die dann durch den Westen sukzessive aufgefüllt werden.
Und da, selbst da wissen wir nicht so hundertprozentig, ob das ein gangbarer Weg für Deutschland ist. Da könnte ja der Bundeskanzler mal sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gehen wollen. Aber auch da sind wir noch nicht so hundertprozentig im Klaren. Sehe ich das richtig?
Ja, er könnte ganz viel sagen, aber er tut es nicht. Okay. Und ob das nun in seiner Natur liegt oder ob das einem Kalkül entspringt, das ich nicht kenne, das weiß ich schlicht nicht.
Okay, auch in der Redaktion bei uns gibt es kontroverse Diskussionen über das, worüber wir jetzt auch diskutieren. Und die Verteidiger von Olaf Scholz sagen, er kann als Bundeskanzler gar nicht offensiver sein, weil er eben, wir kennen die Lage der deutschen Bundeswehr, eben gar nicht so viel versprechen kann, was Deutschland dann eben auch dann möglicherweise auch gar nicht halten kann. Und dann wird ihm das um die Ohren gehauen im halben Jahr. Deutschland hat das und das versprochen, konnte aber nicht liefern. Ist das ein valider Punkt, deiner Meinung nach, dass er sich einfach aufgrund der Sondersituation bedeckt halten muss?
Wo ist die Sondersituation? Dass wir besonders schlecht dastehen als größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union, dass wir schlicht nichts haben? Das wäre eine wirklich desolate Sondersituation, wenn wir selbst im Vergleich mit sehr viel kleineren Staaten, was die reine Hardware angeht, nicht bestehen könnten. Ich stimme völlig zu. Olaf Scholz sollte nicht mehr versprechen, als er helfen kann, aber als er halten kann. Aber wir haben ja gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Optionen. Da muss nicht von heute auf morgen deutsches Gerät geliefert werden. Das geht möglicherweise auch über Kaskaden. Es geht, wenn man auf die Zeitachsen schaut, möglicherweise etwas, das man heute erklären kann, sodass diese Bremser- und Zauderer-Wirkung nicht unbedingt entstehen würde. Ich glaube, die grundsätzliche Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte von einem Bundeskanzler ist, kauft er das Argument, dass die Ukrainer hier an unserer Stelle für unsere Werte kämpfen? Oder ist es eher so, dass man der Ukraine hilft, ihren, in Anführungsstrichen, Kampf erfolgreich zu beenden? Zwischen diesen beiden Optionen sehe ich einen qualitativ großen Unterschied. Denn im ersten Fall halte ich es für vertretbar, wenn deutsche Lieferungen Lücken in der Bundeswehr bedeuten würden, die es eine gewisse Zeit lang toleriert werden könnten, bevor sie aufgefüllt werden. Ich habe eher das Gefühl, dass gerade in den Reihen der Bundeswehr gesagt wird, wir können gerne liefern und wir können gerne unterstützen, aber dabei darf unsere Leistungsfähigkeit, die darf auf gar keinen Fall beeinträchtigt werden.
Also es fehlt im Prinzip die Aussage der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, wie weit geht unsere Solidarität mit der Ukraine? Stehen wir einfach nur an eurer Seite? Und liefern dementsprechend bis zu einem gewissen Punkt Waffen gegen Russland? Oder wird Deutschland von euch in der Ukraine verteidigt? Ihr kämpft auch für unsere Interessen.
Mir kommt das zu kurz. Und das würde ich begrüßen. Und zwar würde ich erwarten, dass das in einer klaren, einheitlichen Position wenigstens des Kabinetts, aber des Bundeskanzleramts deutlicher erklärt wird. Das fehlt mir.
Klaus, danke dir.
Gerne, Philipp.
Ich werde einen Satz einer Kollegin des ukrainischen Parlaments nicht vergessen. Die hat uns gesagt, die beste humanitäre Hilfe, die ihr zu leisten vermögt, sind derzeit Waffen, die wir brauchen, damit wir aus einer Position der Wehrhaftigkeit und der Stärke diesen furchtbaren Krieg werden beenden können. Das mag vielen als eine Zumutung erscheinen, aber wir müssen das ernst nehmen. Und deswegen braucht die Ukraine jetzt mehr Unterstützung von Deutschland.
Das war nochmal Michael Roth, der Vorsitzende des Außenausschusses des Deutschen Bundestags, SPD-Politiker gestern im Heute-Journal. Er hat in den letzten Wochen seine Meinung geändert und ist jetzt auch für Waffenlieferung. Und zeitgleich geht ab heute wieder die Friedensbewegung auf die Straßen in zahlreichen Städten in Deutschland. Und dann heißt es wieder Frieden schaffen ohne Waffen. Es geht gegen den Krieg in der Ukraine, klar, aber auch gegen Waffenlieferung und gegen die Aufrüstung der Bundeswehr. Christian Goller von der Friedensbewegung ist schon am Telefon. Hallo, Herr Goller.
Hallo.
Sie sind Koordinator des Netzwerks Friedenskooperative, sozusagen der Dachorganisation all der Ostermärsche, die in Deutschland organisiert werden. Kann man so sagen, oder?
Ja, ich hätte jetzt Servicebüro gesagt, aber das trifft es auch. Das muss man jetzt gar nicht so genau nehmen.
Okay, also Sie sind auf jeden Fall zentraler Teil der Friedensbewegung in Deutschland.
Bei uns läuft viel zusammen, da haben Sie recht.
Gut, mit welchem Gefühl werden Sie in diesem Jahr demonstrieren?
Ja, es ist natürlich schwierig angesichts der Bilder, dass da auf die Straße zu gehen, dass Krieg wieder Mittel der Politik geworden ist. Das ist natürlich sehr bedauerlich.
Sie haben gerade das Statement von Michael Roth gehört. Wahrlich kein Bellizist. Eine Ukrainerin, die ihm gesagt hat, die beste humanitäre Hilfe, die ihr leisten könnt, sind Waffenlieferungen. Kommen Ihnen da selbst Zweifel an Ihrer Botschaft?
Mir nicht. Ich kann verstehen, dass es Menschen in der Ukraine so geht und dass sie das fordern. Das kann ich nachvollziehen. Ich selber möchte jetzt nicht Menschen, die angegriffen werden, die in Kellern sitzen, jetzt belehren. Erst recht ungefragt und ungebeten. Wenn ich es nur mal rein praktisch mir anschaue, helfen denn wirklich diese Waffenlieferungen oder erreichen sie gegebenenfalls das Gegenteil? Das ist ja immer die Frage, die man sich stellen muss.
Na, die Ukrainer sagen schon, die Waffenlieferung helfen und viele Militärexperten würden das auch so sehen, dass die Ukrainer jetzt die Chance haben, mit schweren Waffen die Russen zurückzuschlagen.
Also ich bin jetzt nur anerkannter Kriegsdienstverweigerer und ich merke, dass die Leute, die am weitesten von Militär entfernt sind, am meisten auf die Konfliktlösungskompetenz des Militärs setzen. Also ich habe jetzt gerade das Statement des ehemaligen außenpolitischen Beraters der Kanzlerin im Auge. Der Soldat, ehemaliger Soldat, ist der sehr viel skeptischer auf der rein praktischen Ebene. was soll denn dann passieren? Also geht es jetzt um einen Siegfrieden, den Gegner niederkämpfen? Ist das das Ziel? Wird das funktionieren? Und wird das mit immer mehr Waffen funktionieren? Da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Auch das Argument, beziehungsweise das brauche ich auch nicht, dass mehr das der Herr Fahrt extra sagt, aber die Eskalationsdynamik, die da drinne steckt, da bin ich mir auch unsicher, ob das wirklich so gewollt ist. Mhm. Sowohl von Herrn Roth wie auch von Ukrainerinnen.
Aber die Alternative wäre ja, wenn wir es jetzt mal weiterdenken, dass Wladimir Putin, dass Russland diesen Krieg, diesen Angriffskrieg in der Ukraine gewinnt. Möglicherweise mehr Städte einnimmt, dort weitere Gräueltaten begehen kann. Das kann ja eigentlich auch nicht in unser aller Sinne sein.
Was ist denn das für ein Gewinnen in Anführungszeichen, wenn er dort Trümmer gewinnt in Anführungszeichen? Das ist es doch nicht. Das sieht doch ganz anders aus.
Das ist ja egal, aber es wird ja passieren.
Das weiß ich nicht, ob das passieren muss, wenn ich schaue. Also ich muss es nochmal sagen, ich bin nur anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Ich bin kein Militärexperte. Da muss ich aber von dem, was ich sehe, was das russische Militär leistet, muss man in Anführungszeichen keine Angst haben. Die Leute, die in den Keller sitzen, die müssen Angst haben, weil die Gräueltaten natürlich schlimm sind. Und ich kann verstehen, dass Leute sagen, ich kann diese Bilder nicht mehr sehen, ich ertrage sie nicht mehr. Das verstehe ich alles. Aber helfen Waffenlieferungen wirklich weiter, damit diese Bilder aufhören?
Was würde denn helfen, Ihrer Meinung nach?
Verhandeln statt schießen.
Ja.
Also ich habe jetzt durch Zufall politische Wissenschaften studiert und da geht es immer um Interessen. Was sind denn die Interessen der einzelnen Akteure und wie muss man die in Anführungszeichen bearbeiten? Es geht nicht darum, alle Interessen anzuerkennen, es geht darum, sie zu bearbeiten.
Aber jetzt haben ja die Ukrainer versucht zu verhandeln, haben auch weitreichende Zugeständnisse den Russen angeboten, viel weitreichender, als sie das vor dem Angriffskrieg der Russen gemacht haben. Aber die Russen sind gar nicht drauf eingegangen. Jetzt verteidigen sich die Ukrainer mit Zähnen und Klauen, was natürlich ihr gutes Recht ist, und fordern eben Waffen vom Westen. Was würden Sie in dieser Situation den Ukrainern sagen, wenn Sie Olaf Scholz sind? Nicht, wenn Sie Steinmeier sind, mit dem redet ja, dem reden die Ukrainer ja gerade nicht, aber im Bundeskanzler wollen Sie ja reden.
Aber auch diesen anderen Widerspruch können wir ja auch nicht auflösen, nämlich Eskalationslogik. Was wird da wirklich durchgezogen und was passiert noch alles? Das ist auch ein Widerspruch, den wir auch nicht. Wir könnten es natürlich mal alle ausprobieren, sage ich jetzt mal zynisch, aber mit dem vorhandenen Atomwaffenpotenzial auf der Welt, wo wir uns, das ist ja seit den 80er Jahren nicht, also es ist weniger geworden, aber es reicht immer noch auf, um das sozusagen auszulöschen. Das ist doch auch keine Alternative. Das einfach ausprobieren, tut mir leid, ist für mich keine Alternative.
Wenn die Russen jetzt keine Atommacht wären, wäre Ihre Einschätzung dann eine andere?
Das muss man alles mit berücksichtigen. Es ist, also wir können natürlich kontrafaktisch diskutieren, was wäre, wenn, hätte. Und
das ist eine grundsätzliche Frage natürlich auch. Das ist ja Ihre Haltung ist eine grundsätzliche, deswegen frage ich.
Es geht um die Grenzen von Konfliktlösungskompetenz mit Militär. Was kann man wirklich mit Krieg erreichen? Also wenn wir in die Geschichte gucken, kann man sehen, was damit alles erreicht und was nicht erreicht worden ist. Also es führt keinen Weg ums Verhandeln drumherum.
Ja, aber den Krieg hat ja, wie gesagt, nicht die Ukraine.
Nein, natürlich, die sind angegriffen und die haben natürlich juristisch und moralisch jedes Recht der Welt, sich zu verteidigen. Das ist doch in Ordnung. Aber ich habe auch die Freiheit zu sagen, ich sehe es anders und ich möchte dort nicht beteiligt sein. Also dieses zweite Thema ist auch noch, sind Menschenrechte militärisch verteidigbar? Offene Frage. Ja. Offene Frage.
Christian Goller von der Friedensbewegung. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Ich muss jetzt doch nochmal auf die letzte offene Frage zurückkommen, die Christian Goller von der Friedensbewegung gerade aufgeworfen hat. Sind Menschenrechte militärisch verteidigbar? Ich denke, manchmal ja. Und ich denke, meistens sehen wir es immer dann, wenn es zu spät ist. In Srebrenica zum Beispiel, 1995. Wenn Sie es anders sehen oder sonstige Anmerkungen oder Anregungen haben zu diesem Podcast, dann schreiben Sie gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, wünsche schöne Osterfeiertage und bis bald. Tschüss.